ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Wollering gewinnt ihre zweite Etappe nach dem Zeitfahren, auch hier in L'Alpe d'Huez erfolgreich. 4:34, 13, da ist sie im Ziel. Aber, und das wird gleich zu beantworten sein, reicht das für den Gesamtsieg? Nach den letzten Einschätzungen müssen wir klar konstituieren, nein, sie wird die Siegerin sein, Kasia Nevyadoma, aber noch ist sie nicht im Ziel. Die Zeit tickt für sie die Orientierung, es sind noch 400 Meter, das ist nur ein ganz leichter Anstieg. Wollering ist im Ziel, sie wartet, sie ist völlig fertig, 55 Kilometer vor dem Ziel, greift die an am Col du Glandon, um das vielleicht noch wettzumachen. Aber jetzt ist es für sie, für Kasia Nevyadoma aus Polen, die letzte Kurve, rein ins Ziel, rein zur Erfüllung eines riesengroßen Traumes. Und es wird für sie reichen, denn sie hat diesen Vorsprung. Sie muss nach 1:04 Rückstand im Ziel sein. Sie macht noch 4 Sekunden. Musik sprintet allerdings mit, nimmt ihr noch die Sekunden ab. Aber sie ist rechtzeitig im Ziel bei 1:01 plus 10. Sie rettet 4 Sekunden Führung ins Ziel. Wenn ich es richtig gerechnet habe, entscheidet sich die Tour de France der Frauen wegen 4 Sekunden.
Was für ein Radsportkrimi war das am Wochenende bei der Tour de France der Frauen? Ein wirkliches Drama. Kasia Nevyadoma gewinnt die Tour de France Femme mit 4 Sekunden Vorsprung in Alpe d'Huez. Und darüber wollen wir sprechen hier im Tourfunk und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Ostermann, ich vertrete Moritz Casalet, der nach der Tour de France der Männer und den Olympischen Spielen einen wohlverdienten Urlaub einlegt. Aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich bin noch in Alpe d'Huez verbunden mit Katharina Schubert, unserer Reporterin von der Tour de France Femme. Hallo Katha.
Hallo.
Katha, nimm uns mal mit. Du warst oben auf dem legendären Anstieg in Alpe d'Huez und hast diesen Krimi mitbekommen. Wie hast du das erlebt da oben?
Ich fand, das war ein starker Kontrast. Also erstmal war es natürlich spannend bis zur letzten Sekunde, denn es war ja der knappeste Zeitabstand in der Geschichte, jeweils bei den Männern und bei den Frauen. Aber ich fand den Kontrast sehr stark. Beide saßen auf dem Boden. Die eine hat gebangt, ob sie noch gewonnen hat. Die andere hat schon gewusst, dass es nicht mehr geklappt hat. Und das war schon spannend zu sehen.
Da waren ja eine Menge Emotionen und Tränen. Ich weiß das ja selber, wenn man so vor Ort ist und als Reporter oder Reporterin das so hautnah miterlebt, da kann man ja auch selber manchmal seine eigenen Emotionen kaum im Zaum halten, obwohl man das natürlich muss als Berichterstatter. Wie hast du das erlebt? Warst du sicher, dass Kasia Nevyadoma das noch schafft oder hast du zwischendurch gedacht, nee, das geht an die große Favoritin vor dem Rennen, Demi Wollering?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch 10, 20 Kilometer vor dem Ziel wirklich dachte, dass Wollering das schafft. Als dann natürlich die Zeit immer weniger würde, dann war es schon klar. Aber dass es dann am Ende wirklich nur 4 Sekunden waren, das war schon spannend. Ich muss sagen, aus meiner persönlichen Sicht, also wie du meinst, als Reporterin sollte man natürlich ja neutral sein, aber es gelingt einem ja nicht immer. Ich wusste nicht, für wen oder ob ich für jemanden sein sollte oder für wen ich sein sollte, weil ich beide Geschichten total spannend gefunden hätte. Das Comeback, aber auch, dass es zum ersten Mal eine Nicht-Niederländerin schafft und dann auch noch mit Kasia Nevyadoma, jemand, der so oft zweite und dritte Plätze geholt hat und dann jetzt endlich ganz oben stehen könnte. Das hat einen schon sehr bewegt.
Ja, du hast es gesagt, beide Geschichten wären toll gewesen. Fangen wir mal mit der Siegerin an. Du hast schon erwähnt, sie ist bekannt dafür, dass sie oft kämpft und gestern hat sie wirklich gekämpft wie eine Löwin, um diesen Vorsprung ins Ziel zu retten. Mit 1:15 Vorsprung ist sie in die letzte Etappe gegangen und am Ende waren es eben nur 4 Sekunden. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Siegerin. Was ist die für eine Persönlichkeit? Was hat die für eine Geschichte?
Also Kasia Nevyadoma startet ja für das deutsche Canyon-SRAM-Team. Und ist auch schon lange dabei. Sie hat schon im vergangenen Jahr und im Jahr davor den 3. Platz bei der Tour de France der Frauen geholt. Und hatte, glaube ich, auch sehr große Hoffnung auf bei den Olympischen Spielen und ist dann ja auch selber gestürzt. Und sie hat das selber in der Pressekonferenz gestern gesagt, dass sie so oft Pech hatte und dieses Mal das Glück auf ihrer Seite war. Und ich glaube, das kann man auch einfach, das ist so die Zusammenfassung auch dieses Siegs, dass sie natürlich vom Pech auch von Demi Vollering profitiert hat. Genau, dieses Jahr hat sie das allererste Mal, also hat sie noch den Flash verloren gewonnen, aber sonst, wie gesagt, sehr oft zweite und dritte Plätze. Ich glaube, deshalb gönnen auch viele Fans ihr diesen Sieg in diesem Jahr. Auch wenn der natürlich, wie gesagt, vom Pech Vollerings, es hängt zusammen damit.
Genau, für alle, die es nicht verfolgt haben, Demi Vollering ist auf der 5. Etappe, da war sie im gelben Trikot und hatte das Zeitfahren gewonnen und war eigentlich, sah wie die sichere Siegerin aus. Sie hat es ja im vergangenen Jahr, hat sie die Tour de France der Frauen ja gewonnen. Und alle haben eigentlich gedacht, okay, sie ist die beste Bergfahrerin, das wird sie retten. Und dann ist sie eben im Finale der 5. Etappe gestürzt in einer, ja, schon etwas waghalsigen Anfahrt jetzt von der Streckenplanung her. Da war so ein dicker Bornstein und eine ziemlich enge Kurve. Und sie selber ist zu Fall gekommen, weil andere gestürzt sind. Das war rund sechs Kilometer vor dem Ziel. Deswegen hat eben auch die Neutralisation nicht gegriffen. 3 Kilometer vor dem Ziel, wenn man da stürzt, bekommt man ja die gleiche Zeit wie die Gruppe, in der man sich befindet. Das hat dazu geführt, dass Kasiani Viadoma das gelbe Trikot übernommen hat und es eben jetzt am letzten Tag oder an diesen beiden letzten Tagen auch verteidigen konnte. Jetzt wollen wir mal hören, was die Siegerin denn selbst nach diesem Drama da gestern in Alpe d'Huez zu sagen hatte.
It's so crazy. The whole stage was such a crazy roller coaster. This victory goes to so many people that contributed to that victory.
Ja, eine Achterbahnfahrt, eine verrückte Achterbahnfahrt war das gestern tatsächlich. Demi Vollering ist als die große Favoritin ins Rennen gegangen, Katha. Der Sturz, das Pech und dieser Kampf, sie hat alles auf eine Karte gesetzt, indem sie 55 Kilometer vor dem Ziel gestern am Glandon, der im Anstieg vor dem Schlussanstieg nach Alpe d'Huez attackiert hat. Das war die einzige Chance, die sie hatte. Oder glaubst du, sie hätte taktisch da was anders machen können?
Ich finde schon, dass es taktisch die richtige Entscheidung war. Einerseits, sie hatte ja keine große Wahl, als alles reinzulegen. Andererseits hatte sie aber auch Pech, in Anführungsstrichen, dass sie mit Pauline Reuackers unterwegs war, die keinerlei Führungsarbeit übernommen hat. Und ich glaube, wäre das der Fall gewesen, dann wäre es wirklich noch möglich gewesen, diesen Abstand aufzuholen und doch noch das große Comeback hinzulegen.
Jetzt gibt es ja natürlich Leute, die sagen, hätte sie bis zum Schlussanstieg gewartet, hätte sie vielleicht sich nicht so verausgabt und mehr Kraft gehabt. Und sie hat ja in der Vergangenheit, schon im vergangenen Jahr auch bewiesen, dass sie durchaus an so einem Anstieg auch mal 2 Minuten rausfahren kann. Wäre das eine Möglichkeit gewesen oder war Kasiani Viadoma in dem Jahr einfach so stark jetzt auch am Berg? Man hat ja gesehen, wie sie sich da wirklich reingehängt hat auf diesen ikonischen Kehren hinauf nach Alpe d'Huez, dass sie es eben halt so versuchen musste.
Ich glaube, sie musste es so versuchen. Hinzukommt, das hat sie hat Demi Vollering später gesagt, dass sie dann irgendwann auch starke Rückenprobleme bekommen hat, die sie seit dem Sturz mit sich geschleppt hat. Natürlich, also das ist ja aber immer die Frage, hätte, Fahrerkette. Hätte sie das später gemacht, wäre es natürlich auch möglich gewesen. Ich glaube, für sie war das die richtige Entscheidung, das dann schon früh zu tun.
Jetzt werden Leute sagen, naja klar, ohne den Sturz hätte Demi Vollering die Tour de France der Frauen mit Sicherheit gewonnen. Schmälert das den Erfolg von Kasiani Viadoma?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ah, dafür werde ich bezahlt.
Ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde nicht, denn die Nerven zu behalten gestern und das so über den Berg zu bringen und noch die Sekunden das Ziel zu retten, sind auch eine wahnsinnige Leistung und auch unter dem Druck und dem Gerede, dass sie das ja eigentlich gar nicht hätte verdient, das gelbe Trikot. bei dem Emi Vollering gestürzt ist. Ich glaube, damit umzugehen, war auch schon eine wahnsinnig gute Leistung. Aber natürlich, also auch wir Journalisten und Journalistinnen sind davon ausgegangen, als sie sich das gelbe Trikot in Rotterdam gesichert hat, dass sie das eigentlich nicht mehr abgeben wird. dass dann natürlich der Sturz passiert, damit konnte ja niemand rechnen.
Ich finde ja immer, also das ist, wir haben das natürlich immer wieder im Tourfunk auch diskutiert. Das gehört halt alles dazu. Und Glück und Pech und auf dem Rad bleiben und eben nicht stürzen, das ist auch eine Qualität. Und manchmal muss man einfach nur Glück haben und eben einen Sturz umfahren können. Und so ist der Radsport. Und am Ende gewinnt dann eben der oder diejenige, die am wenigsten Pech hat und eine hervorragende Leistung bringt. Insofern finde ich das immer müßig. So war es halt, so war der Rennverlauf. Demi Vollering hatte Pech, sie war die große Favoritin. Sie hat gekämpft, aber ihre Konkurrentin hat das genauso getan. Und insofern würde ich sagen, es ist ein verdienter Sieg, genau wie du. Lass uns noch über das Team sprechen. Canyon SRAM ist ein deutsches Team, gegründet von Ronny Lauke und geführt von Ronny Lauke. Und wir hören mal, was er, wie ich finde, sehr nüchtern als Fazit dann gezogen hat.
Ich kann es gar nicht beschreiben, um ehrlich zu sein, weil es ist einfach, wir haben uns unser Ziel gesetzt vor der Rundfahrt. Das war unser klares Ziel, zu gewinnen. Und jetzt haben wir es erreicht, haben dieses Trikot in unserem Team.
Ja, Kater, das klingt jetzt so ein bisschen nüchtern, wenn man das so hört, aber so war es, glaube ich, nicht. Ne? Das war für ihn schon auch emotional eine große Sache, dieser Tour de France-Sieg.
Also man hat dann ja gesehen, dass ihm die Tränen in den Augen standen und er dann am Ende auch gar nicht mehr, also dass ihm die Stimme versagt hat und er dann gar nicht mehr sprechen konnte und übergeben musste wieder. Ja, also ich glaube, also sie haben sich zwar als Ziel gesetzt, aber dass das dann wirklich so funktioniert, ich glaube, darüber ist er trotzdem immer noch selber überrascht. Aber schon im vergangenen Jahr haben sie ja Tourerfolge gefeiert, als Ricarda Bauernfeind eine Etappe gewonnen hat und auch als Kasianieva Dommer das Bergtrikot gewonnen hat, ja schon im vergangenen Jahr. Also mit denen musste man auf jeden Fall rechnen.
Mhm. Du hast es gesagt, im vergangenen Jahr gab es sogar zwei deutsche Etappensiege, neben Ricarda Bauernfeind auch Liane Lippert. Das hat in diesem Jahr nicht geklappt. Wie ist denn so die Bilanz der deutschen Fahrerinnen aus deiner Sicht?
Puh, ich glaube eher gemischt. Also wir haben gestern mit allen Fahrerinnen geredet. Liane Lippert wirkte nicht sehr zufrieden. Sie hatte sich ja das Ziel ausgegeben, Etappen zu gewinnen, und aber nicht auf die nicht auf das Gesamtklassement zu schielen. Das ist ihr nicht gelungen, aber zweimal dritter Platz, da meinte sie, ja, geht auch schlechter, aber wirklich zufrieden wirkte sie nicht. Aber auch kein Wunder, sie war ja auch lange verletzt, sie hat ja den ganzen Frühjahrsklassiker verpasst. Richtig zufrieden wirkte sie nicht. Das gleiche gilt für Romy Kasper, die als Road-Kapitänin unterwegs war. Da hatte das Team sehr viel mit Krankheit zu kämpfen. Am Ende sind auch nur drei von ihnen ins Ziel gekommen. Da haben sie sich auch mehr erhofft. Franziska Koch wirkte sehr, sehr zufrieden, weil, ja, also sie haben ja die ersten zwei Tage das gelbe Trikot gehabt, lange das grüne Trikot mit Charlotte Kohl, die dann ja leider das Rennen nicht zu Ende fahren konnte oder aussteigen musste. Inwiefern sie zufrieden sind mit Juliette Labou, das war ja die französische Top-Favoritin, die am Ende auf dem 9. Platz gelandet ist, da müsste man noch mal nachfragen. Wer war denn noch am Start? Linda Riedmann zum Beispiel, die startet bei Wismar und hat ihre Tourpremiere gefeiert und ich finde auch eine starke Leistung abgeliefert. Immerhin hat Marianne Voss das Sprinttrikot sich gesichert. Und Hanna Ludwig war gestern die beste Deutsche auf dem 15. Platz. damit hätte vorher wahrscheinlich auch eher niemand gerechnet und am wenigsten sie, denke ich. Aber ja, als 15. war sie gestern die beste Deutsche.
Ja, dann lass uns doch gleich mal hören, was sie dazu zu sagen hatte.
Und dann bin ich gerade so noch in die Top 15 gefahren und es war so schön, also so viele Leute an der Strecke und ich habe meine Mama gesehen. Ich habe ein bisschen geweint und es war wirklich einfach ein schöner Tag.
Ja, sehr emotional, die Frauen hinauf nach Alpe d'Huez, diesen legendären Anstieg der Tour de France. Lass uns mal sprechen, das war jetzt die dritte Auflage der Tour de France Femme. Wie hast du das erlebt, die Entwicklung jetzt? Ich kann mich erinnern, bei der ersten Tour de France Femme war ich ja als Reporter unterwegs und da war Annemiek van Vleuten, die spätere Siegerin, haushoch überlegen und hat sehr viel gesprochen über die Leistungsschere und die mangelnde Dichte. Also es gab sehr viele gute, aber auch sehr viele Fahrerinnen, die fast überfordert wirkten. Ich habe den Eindruck, da ist unheimlich viel passiert in den vergangenen, ja jetzt 3 Jahren auch bei der Tour de France Femme. Wie nimmst du das wahr, den Frauenradsport und vor allen Dingen diese Veranstaltung, die Tour de France der Frauen?
Also was Annemiek van Vleuten damals gesagt hat mit der Leistungsschere, das konnte ich bei der ersten Ausgabe oder Auflage verstehen. Für die dritte Auflage würde ich das nicht mehr so unterschreiben. Also wenn man sich alleine die Top Ten anschaut, eine Polin hat den Toursieg geholt, sind 3 Französinnen in den Top Ten, unter anderem ja auch Cédrine Cabarrol von einem deutschen Team, nämlich von Ceratizzi, die ja auch einen Etappensieg geholt hat. Und wenn man irgendwie noch zur Hälfte der Tour darüber geredet hat, dass die Niederländerinnen so dominieren, haben sich jetzt viele Nationen die Siege geteilt. Und ich finde, dass die Schere nicht mehr auseinandergeht. Natürlich gibt es die Diskussion über das Tashkent City Team, die am Ende nur eine Fahrerin ins Ziel gebracht haben und sich qualifiziert haben mit kleineren Rennen in Asien, was in der Radsportwelt ja, glaube ich, nicht so gut ankam. Aber ich finde, dass der Frauenradsport auf einem richtig guten Weg ist. Es gibt ja auch immer mehr Regularien, dass jetzt zum Beispiel 7 Fahrerinnen pro Team antreten müssen. Das war ja vor 1-2 Jahren auch noch anders. Im nächsten Jahr wird ja noch eine zweite Ebene bei den Teams eingeführt. Also es gibt ja die World Tour Teams und dann wird es die Pro Teams geben und darunter dann erst die Continental Teams. Auch um dafür zu sorgen, dass halt Nachwuchsfahrerinnen größere Chancen bekommen. Also ich glaube schon, dass der Frauenradsport auf einem guten Weg ist. Und wenn man sich die Zuschauer an der Strecke angeschaut hat, dann eh. Also die Atmosphäre war schon sehr, sehr schön. Das haben auch die Fahrerinnen alle so erlebt und gelobt.
Ja, also das war deutlich zu erkennen. Ich fand es ein bisschen, also ich kenne das jetzt von den Männern, ne? Und ich will jetzt nicht immer diese Männervergleiche machen, ich finde die auch nicht richtig. Aber Alpe d'Huez ist dann halt wirklich so nur noch so ein kleines Spalier. Da war dann am Berg nicht so viel, aber oben im Ziel total viel. Ist das mehr so ein Publikum, was halt kommt, die Tour de France der Frauen kommt vorbei und dann geht man halt hin? Oder gibt es inzwischen da auch Fans, die gezielt an die Strecke kommen?
Ich glaube, also dass es jetzt hier zumindest in Frankreich auch wirklich Fans waren, die gezielt an die Strecke gekommen sind, die für Labou angefeuert hat, für das Team Cofidis, das hat auch Hanna erzählt, dass jeder auch ihren Namen kannte. Genauso Franziska Koch hat das erzählt, die ja als Heldin von Juliette Labou unterwegs war. Also ich glaube schon, dass es zumindest hier in Frankreich schon Fans waren. In Rotterdam natürlich war es auch ein großes Familienfest. Es war ja, also natürlich kommen auch viele an die Strecke, die denken, ach ja, cool, das mal zu sehen. Aber ist das bei den Männern auch so anders? Das weißt du eher als ich, weil ich nicht als Reporterin bei den Männern unterwegs
bin. Ja, also inzwischen ist es natürlich so, dass die Tour de France generell global so einen Aufschlag hat, dass da, glaube ich, auch viele Event-Fans einfach kommen. Und zwar nicht nur, weil sie gerade da Ferien machen, sondern weil man das einmal erlebt haben muss. Und Alpe d'Huez ist so ein bisschen auch dann die Partymeile, wo viele, sagen wir mal, hinfahren, weil man da einmal gewesen sein muss und nicht unbedingt zwingend Radsportfans. Das hat ja auch seine, sagen wir mal, negativen Aspekte, wenn dann Menschen eher an die Strecke kommen, um Selfies zu machen mit den Fahrern im Hintergrund und dann nicht aufpassen, was passiert, weil sie die Geschwindigkeit unterschätzen. Lass uns mal einen Ausblick wagen auf den Rest der Saison der Frauen und vielleicht auch auf die Tour de France im nächsten Jahr. Was steht im Frauenradsport in dieser Saison noch an?
Stehen noch ein paar World Tour Rennen an und natürlich das Highlight, die Weltmeisterschaft in Zürich. Und noch eine Europameisterschaft. Also es gibt noch einige Highlights, auf die sich die Radsportfans freuen können.
Genau, und die Tour de France der Frauen im nächsten Jahr startet in der Bretagne und wird ein bisschen länger sein, ne?
Genau, 9 Etappen. Es wird einen Renntag mehr geben. Ja, ob das jetzt dann stetig immer wieder um einen Tag verlängert wird. Ich glaube, das steht gerade nicht so zur Debatte, aber nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall 9 Etappen.
Mhm. Ja, es ist ja dann auch immer die Diskussion, ob nicht die Frauen auch mal ein 3-Wochen-Rennen brauchen. Wie siehst du das? Ich bin da bei Hanka Kupfernagel, der ARD-Expertin, die gesagt hat, irgendwie man muss das Schritt für Schritt angehen und 3 Wochen direkt aus dem Stand ist wahrscheinlich nicht das Richtige, sondern da wirklich ein nachhaltiges Wachstum fördern. Siehst du das auch so?
Ich sehe das auch so. Und wenn man auch mal die Fahrerinnen fragt, die sind auch von der Idee überhaupt nicht begeistert. Die finden auch, dass 8 oder 9 Tage vollkommen genug sind. Auch weil, also ihrer Meinung nach, halt viel mehr in diesen 8 Tagen passiert, als wenn sich das über 3 Wochen ausbreitet. Weil auch wenn man das jetzt bedenkt, dass vielleicht auch nicht alle Fahrerinnen und alle Teams darauf vorbereitet sind oder ausgelegt sind, 3 Wochen das zu schaffen. Also es gibt ja immer noch sehr viele kleine Teams und es sind immer noch andere Verhältnisse als bei den Männern. Die Kadergröße ist anders, ein anderes Budget, das muss man ja auch bedenken.
Mhm. Gut, also, aber sportlich gesehen müssen sich die Frauen auf gar keinen Fall verstecken. Das war wirklich ganz, ganz großer Radsport, den wir da gesehen haben. Also ich habe es gestern schon mal gesagt, privat hier im privaten Umfeld habe ich gesagt, also ich habe wirklich viele, viele Radrennen gesehen, aber ich kann mich kaum erinnern, dass ich mal so gebannt vor dem Fernseher gesessen habe und mitgefiebert habe, wie spannend das ist und wirklich bis zum Schluss man nicht wusste, wer denn am Ende den Toursieg mitnimmt, ob Demi Wollering oder dann eben Kasia Nwiadoma. Katha, vielen Dank. Du bist noch in Alpe d'Huez, machst dich jetzt auf den Weg und bist dann ab Mittwoch auch schon wieder bei der Deutschlandtour. Da geht es mit einem Prolog in Schweinfurt los. Die Männer sind dann wieder dran in Deutschland. Die Vuelta läuft auch. Am kommenden Montag gibt es dann die nächste Ausgabe des Tourfunks und dann werden wir von der Deutschlandtour hören, wie die verlaufen ist. Aber jetzt gehen wir erstmal mit dem Gefühl raus aus diesem Tourfunk, dass wir ganz, ganz großen Radsport gesehen haben von den Frauen in dieser Woche bei der Tour de France Femme. Vielen Dank, Katha, und euch allen eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.